Ja, hallo. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heise Show. Heute über die Zukunft des Fernsehens. Mein Name ist Jürgen Kuri aus dem Newsroom von Heise Online. Ich habe mir dafür Leute geholt, die darüber weit besser Bescheid wissen als ich. Das ist einmal Ulrike Kuhlmann.
Hallo.
Aus der CT-Redaktion und Nico Juran.
Hallo.
Auch aus der CT-Redaktion. Ja, gerade erst einen wunderbaren Artikel über die Zukunft des Fernsehens geschrieben hat.
Das stimmt.
Zukunft des Fernsehens, also es gibt ja jetzt schon lange so den Spruch oder so, lineares Fernsehen ist doch tot,
ist tot.
Broadcasting-TV ist irgendwie völlig vorbei und alle stellen sich nur noch ihr eigenes Programm zusammen.
Und überhaupt guckt man gar nicht mehr am Fernseher, sondern nur noch am Handy.
Genau, und das stimmt aber alles nicht, oder?
Nee, also was natürlich ist, ist auch in Deutschland, ist es so, dass es da so einen Prozess gibt, dass es sich langsam ändert, dass es natürlich immer mehr weg vom Linearen geht, weil Mediatheken natürlich sich immer mehr um sich greifen sozusagen, Online-Videodienste immer beliebter werden und eben halt man nicht mehr unbedingt linear schauen muss, das ist ganz klar. Aber so dieses Typische, was wir auch immer kennen, nur dass die Kollegen dann reinkommen und sagen, mein Sohn, der ist jetzt irgendwie 16 oder meine Tochter ist so alt geworden, die guckt kein Fernsehen mehr. Jetzt müssen wir unbedingt drüber berichten, das lineare Fernsehen ist tot. Da gibt es jetzt genauso Studien, die sagen, ja, das ist so eine Phase, das finden die Kids alle super, die gehen dann halt hin und dann wird dann stattdessen YouTube der Influencer da drauf geschaut. Aber nach einer gewissen Zeit merken die dann halt auch, ne, wenn so ein Clip dann irgendwie nur so ein paar Minuten geht, ständig dann darum fürs eigene Programm sozusagen zu sorgen, wird dann doch anstrengend und ist eben nicht dieses, weil wir kennen das ja, das Leanback Experience, also dieses sich zurücklehnen und einfach berieseln lassen, was man vielleicht nach einem Arbeits- oder Schultag braucht.
Ich meine, das hast du ja selbst bei den Streamingdiensten, ne? Die wurde dann halt schon eine Serie im Binge-Watch irgendwie über mehrere Stunden gucken kannst. Aber auch da, ich meine, das fällt mir selber auf. Ne? Dann kommst du nach Hause und so, ja, welche Serie gucke ich jetzt und so. Ja. Und ach, dann mache ich lieber mal den Fernseher an. Ne? So, ja. Beziehungsweise Fernseher
ich
sowieso.
Ich glaube auch, dass das tatsächlich auch ein bisschen eine Altersfrage ist, nämlich in dem Moment, wo die Leute beispielsweise anstrengende Arbeiten haben, also von der Arbeit nach Hause kommen und dann einfach nur mal gar nichts machen wollen. Ne? Dann ist so ein Fernsehprogramm, was einfach läuft, hilfreich. Also wenn es auch nicht besonders sinnstiftend ist, aber immerhin, es läuft.
Ja, wobei ich manchmal mir überlege, dass lineares Fernsehen mir manchmal doch immer noch mehr bringt, als wenn ich einen Streamingdienst angucke. Klar, dann geht es da auch so Sender wie Arte und Dreisat oder sowas, ne, wo dann irgendwie Freitagabend kann ich fast durchgängig Arte gucken, weil dann irgendwie so die Musiksendungen hintereinander kommen, die extrem gut sind. Und sowas findest du dann halt irgendwie sonst im Netz eigentlich fast nicht. Klar, du kannst es dann über Mediatheken auch gucken, aber...
Ja. Das finde ich interessant mit den Mediatheken. Ich habe so gedacht, seit meine Mutter sagt, also die ist schon deutlich über 80, seit sie sagt, sie guckt ganz gerne Sachen bei den Mediatheken nach, wenn das abends so spät kommt. Da habe ich gedacht, wow, jetzt ist es aber echt angekommen.
Ja,
so, das ist schon klar.
Also es wird aber ja auch leichter. Ich meine, Mediathek ist halt früher eine Sache gewesen, naja, das war so, irgendwo im Netz ist es jetzt, ist es zu finden. Heute ist es tatsächlich, ne, HBBTV, wir wissen das, es ist einfach dieser Knopfdruck. Es steigt auf jeden Fall, das ist wirklich extrem, es steigt die Anzahl der Leute, die wirklich ihren Fernseher ans Netz schließen.
Ja, wobei, da müsste man, kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf, nochmal über die Geräte sprechen oder so, weil das ist ja auch so ein Problem mit dem, ja.
Klar, aber generell kannst du halt sagen, also es gibt halt diese Untersuchungen, am Anfang wurde halt, in den ersten Jahren wurde damit beworben, oh, jetzt haben wir alle Smart-TVs. Ne? Und diese ganzen Funktionen wurden aufgezählt, was alles möglich ist. Und dann kamen halt die Studien raus, und dann zeigte sich teilweise, waren 13% der Fernseher angeschlossen am Internet. Also
heute deutlich über 50%.
So, 50-60%. Und das jedes Mal gibt es dann auch einen Schub, zum Beispiel, wenn dann jetzt Olympische Spiele sind oder irgendeine Fußball-Weltmeisterschaft oder irgendwas, wenn du dann plötzlich Zusatzinformationen kriegst, eben über dieses HBBTV, teilweise in weiteren Videostream, wo dann vielleicht Sportarten gezeigt werden, die im Hauptprogramm nicht so vorkommen. Das zieht die Leute dann doch an und dann wird da noch reingesteckt. Und spätestens, wenn die Geräte ankommen und haben eine Netflix-Taste oder eine Amazon-Taste oder was auch immer auf der Fernbedienung, der wird gedrückt, naja, und dann fordert dich endgültig der Fernseher auf, doch mal der Internetverbindung herzustellen.
Wobei das mit dem linearen Fernsehen, Benjamin Wagner auf YouTube meint oder so, eigentlich könnten die Streamingdienste ja auch sowas anbieten. Man kennt das von den Musikstreamingdiensten, die dann die kuratierten oder zufällig ausgewählten Playlists bieten, die im Prinzip nichts anderes sind als so ein Formatradio.
Ja.
Ob das bei den Streamingdiensten
die Ansätze gab würde? Es. Die Ansätze gab es. Es gab die Ansätze, Springer hat das vor ein paar Jahren gemacht, die wollten halt tatsächlich so richtige Kanäle einrichten. Da hättest du dann sozusagen einmal ausgewählt, ich mag meinetwegen die Simpsons, ich mag irgendwie was weiß ich was und dann dann wäre da alles gesammelt worden und die hätten das dir so als Art Leanback-Experience so schön gestreamt. Das Problem ist halt an der Sache, da muss halt auch irgendwo eine Logik hinterstecken. Ne? Also du kannst es nicht einfach zusammenschmeißen und dieses Kuratierte, das ist halt für jeden zugeschnitten dann auch eine ganz schöne Herausforderung an so einem Algorithmus. Und die hatten zum Beispiel das Problem, dass sie gesagt haben, wir wollen das aus verschiedenen Mediatheken zusammentun. Dann hast du Rechteprobleme, dann hast du teilweise das Problem, dass du Wiederholungen erkennen musst und rausfiltern musst, damit die Leute nicht genervt sind und. Und dann musst du halt für jeden irgendwas zu... Also das Problem ist, wir merken ja gar nicht, wie viel bei den Videodiensten teilweise auch verschwindet. Also, dass du gar nicht mehr plötzlich es abrufen kannst eigentlich. Und das wollen die ja auch gar nicht, dass du merkst, ach, eigentlich hat sich das verschlechtert.
Ja, du merkst es manchmal dann, wenn plötzlich das Prime-Angebot gucken und es kostet plötzlich,
weil
es
nicht mehr im
Prime drin ist.
Ne? Genau. Da merkt man es dann ab und zu. Genau. Und da ist eben die Gefahr, dass wenn das solche Listen wären und wenn du jetzt darauf gewohnt bist, dass es jetzt plötzlich einen Kanal für irgendeine Serie oder was gibt und plötzlich gibt es sie nicht mehr, dann fällt das viel stärker aus, als wenn es immer nur eine Empfehlung ist.
Also, was ich noch finde, ist beim linearen Fernsehen eben, was du auch meintest, so diese Überraschung. Ich erfahre irgendwas, worüber ich vorher vielleicht gar nicht nachgedacht habe oder so. Ne? Und das fällt auch bei kuratierten Listen fällt das eigentlich weg.
Ja.
Also das haben auch ein paar User angesprochen, dass lineares Fernsehen so eigentlich verhindert, dass du in so einer Echokammer stecken bleibst mit deinem Videokonsum, wo du immer nur dasselbe zu sehen kriegst. Genau. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich Freitagabend, um nochmal drauf zurückkommen, auf Arte bin. Weil das ist teilweise besser, was ich da an Musikempfehlungen sozusagen kriege, was die an Dingern bieten, als was mir irgendwie Last.fm oder so bietet. Ja. Das ist dann schon so, wo ich sage, ich lass mich überraschen, was die mir so zu bieten haben. Ne? Und auf der anderen Seite, wenn ich so einen meiner linearen Fernsehtage angucke, dann fängt der eigentlich damit an, dass ich Nachrichten angucke.
Genau,
man bleibt Nachrichten anzuschalten, dann gucke ich die Kulturzeit vielleicht noch und dann bleibst du hängen und guckst oder sowas, kannst einfach rumzeppen.
Und man muss ja auch sagen, dass sich das lineare Fernsehen schon verändert hat. Also wir haben einmal zum einen extrem viel mehr Kanäle, wir haben viel mehr Spartenkanäle. Das heißt, du hast, wenn du auf irgendwas Besonderes Lust hast, hast du relativ leicht, das jetzt das einzuschalten. Und du hast auch viel häufiger Häppchen. Mhm. Also wie viel, wenn ich das überlege, was heute an Serien läuft, also wie viele Kanäle es gibt, die nur Serien rauf und runter. Und das sind eben immer so diese 45 Minuten oder eine Stunde. Du kannst halt irgendwann kommen. Du hast nicht mehr dieses, oh Gott, ich bin um 20 Uhr, statt um 20.15 Uhr bin ich erst um 20.30 Uhr, 20.45 Uhr. Ja. Also, dann brauche ich eigentlich gar nicht mehr den Fernseher anmachen, denn jetzt sind ja schon die ganzen Sachen gelaufen. Nee, ist nicht. Irgendwas findet immer statt, fängt immer an, geht immer irgendwie weiter. Also das ist schon, die haben sich ja auch sehr verändert.
Ja, wobei, und dann, also wenn man, also auch die Qualität der Serien ist natürlich auch gestiegen. Also das Programm ist auch besser geworden, obwohl es natürlich immer noch einige Ausreißer nach unten gibt. Aber gut, die gibt es natürlich. Man redet bei Netflix natürlich immer von den Highlights, ne?
Das ist ein wichtiger Punkt. Also gerade in letzter Zeit, wenn man das überlegt, was haben die an Filmen? Also in Serien will ich gar nicht sagen, aber was haben die an Filmen für Schrott zusammengekauft? Also dieses How It Ends oder wie das, oder ist wirklich schlecht gelaufen. Es ist wirklich diese Auslöschung war sehr umstritten. Ja. Das war ja eine Sache, die haben sie ins Kino bringen wollen, den haben sie da rausgezogen und dann an die verkauft. Und das war so ein bisschen Resterampe teilweise. Und also da läuft nicht alles. Es gibt sogar muss man mal nachschauen, es gibt im Internet irgendwo sogar eine Seite, Serien und Filme, die Netflix selber produziert hat und die sie dann heimlich wieder gelöscht haben, weil die so schlecht sind.
Ja, wenn du Iron Fist anguckst oder sowas, ne, da stehen da ja die Haare zu Berge, obwohl es eigentlich aus dem Comic-Universum kommt, das irgendwie ganz gut zu verfilmen wäre. Aber okay, gut. Und aber wenn man jetzt so beim Überlegen, so vom linearen Fernsehen, Zeppen und sowas, also das Zeppen hat für mich ja den Vorteil, wobei wir dann bei den Geräten wären, Vorteil, ich sitze halt da und habe Fernbedienung und drücke einfach nur Knöpfe, einen Knopf und dann kommt halt was anderes. Und das ist ja zum einen, wenn ich es nicht auf den Fernseher gucke, nicht ganz so einfach. Und zum anderen ist es, wenn ich dann versuche, in diesen Konsum Mediatheken und Streamingdienste zu integrieren, dann hänge ich ja oft an den Geräten, die mich zum Wahnsinn treiben.
Zumal es bis heute nichts wirklich Übergreifendes gibt über die Sender. Das fängt ja noch an. Ja. Also da ist ja, ich meine, wie häufig haben wir das schon gehört? Jetzt gibt es bald irgendwie, wie hieß es, Gold oder wie das heißen sollte, Deutschland, Germany's Gold oder sowas, wo dann immer diese Ideen, ja, und wir füllen alles zusammen. Das wäre ja alles ganz schön, aber es ist ja in Wirklichkeit total zersplittert. Ja. Und da wären wir dann ja spätestens beim anderen Thema, was ich angesprochen hatte im Artikel, das waren eben über diese Sprachassistenten und dann eben die Suche. Ja, ja. Was ist, wenn ich nicht mehr... Genau. Wenn aber ich suche nach
Themen. Müssen wir vorher nicht überhaupt mal gucken oder so, wenn ich mir so die Fernseher heute angucke, da hast du dich ja vor allem mit beschäftigt, ne? Die sind ja der, also ich habe immer das Gefühl, die Hersteller rechnen überhaupt nicht damit, was sie da hinstellen und was sie ja eigentlich für eine Hardware wir bräuchten.
Ja, also manchmal denken wir auch, hat das nie jemand ausprobiert? Mhm. Also so, ne? Völlig überraschend, dass du Sachen nicht machen kannst. So, und ich finde, bei den höherwertigen oder sagen wir mal ruhig teureren Geräten ist es ein bisschen besser geworden. Und da ist tatsächlich auch die Hardware. Wobei mir schon Hersteller gesagt haben, es ist nicht nur die Hardware, es ist auch oft die Software. Also wie sind die Apps programmiert? Wie schnell reagieren sie? Spielt wahrscheinlich beides zusammen.
So, ne? Wobei bei der Hardware ist ja auch, die haben ja auch das Problem, dass so ein Fernseher viel länger in Betrieb ganz ist als genau, zum Beispiel ein Smartphone. Genau, das heißt, die müssen eigentlich jetzt mit Hardware planen für in 5, 6 Jahren.
Das machen sie natürlich nicht und dann gibt es Updates und dann machst du das Update und danach funktioniert es aber nicht mehr, weil deine Hardware zu schwach ist oder so.
Und ich finde, also ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber ich habe immer das Gefühl, es wird halt extrem häufig nach den Top-Modellen ausgerichtet und dann nach unten hin zwar die Hardware schwächer, aber die Software wird dann versucht, die gleiche Basis laufen zu lassen. Ja. Und es wurde aber offensichtlich alles getestet an den Top-Modellen und dann hast du Ladezeiten und Umschaltzeiten. Und das ist ja einfach diese Sache. Ne? Es ist ja nicht nur, dass es lange dauert, sondern in dem Moment, wo es so lange dauert, dass du zweites Mal drückst, dann die dieses Kommando auch noch ausgeführt wird und du dann durchdrehst, weil dann wieder zwei weiter bist, als es eigentlich sein sollte.
Ja, genau. Das ist
aber da gibt es ja eigentlich auch keine vernünftige Lösung für. Weil, also klar, die Betriebssysteme müssten entsprechend angepasst werden, weil wenn ich mir jetzt überlege, ich baue einen Fernseher und muss überlegen, was passiert in 8 Jahren, das ist ja völlig illusorisch.
Also Google verlangt das ja, ne? Dass man, dass die Fernsehhersteller, ich glaube 3 Updates oder so, ne, müssen die noch
plus Sicherheitsupdates
einspielen können auch. Also sagen wir mal, jedes Jahr kommt eins, dann wären es zumindest 3 Jahre, wo es noch funktioniert. 3 Jahre ist für einen Fernseher aber auch nicht lang.
Nee.
Also 7 Jahre, sagt man, so stehen die Geräte noch da. Das ist
und wenn du es überlegst, also gerade der Mann von Android TV, der Entwicklungschef war ja da, der hat ja gerade erzählt, wie problematisch das ist, dass die Leute halt die Smartphones haben und im Smartphone ein neuer Dienst kommt und dann sofort gesagt wird, wieso kriege ich den ja jetzt noch nicht auf dem Fernseher? Also das ist ja heute auch so rum. Ne? Also wenn jetzt irgendein neuer Dienst kommt, der meinetwegen auf den nagelneuesten Smartphones läuft, dann möchten die Leute trotzdem den aber irgendwie auch auf ihrem alten Fernseher nutzen.
Ja, das ist unrealistisch. Ne? Das ist halt, also während ja ein Smartphone und Computer wirklich, also großer Computer sozusagen, ist ein Smartphone natürlich nichts. Das ist einfach nur ein Fernseher mit ein bisschen Elektronik drin. Da ist schon ein bisschen was drin, aber kein Vergleich zu einem Smartphone. Muss man sich eigentlich wundern. Man könnte ja denken, man nimmt so eine Smartphone-Plattform, haut die hinten in den Fernseher, aber so einfach scheint es dann doch nicht zu sein.
Ist ja auch ich glaube, das geht auch um die Kosten. Ne? Es geht denen natürlich auch darum, was man sagt, okay, womit rechnen wir? Ich meine, wer bezahlt heute ernsthaft sein Smartphone, also den Preis, den man dir sagen würde, unverbindliche Preisempfehlung.
Ja.
Naja, du hast alles subventioniert, das ist immer mit Verträgen und. Das ist halt, das hast du beim Fernseher nicht und dann ist es schon eine ganz andere Rechnung.
Wundert mich eigentlich, dass sie das noch nicht machen. Also wenn die Telekom IPTV verkaufen will, dann sagst du, du abonnierst bei uns das IPTV.
Oder Videodienste.
Und dann kriegst du einen Fernseher dazu.
Es gibt so erste Bestrebungen, dass ein Fernseher zusammen mit dem Smartphone zum Beispiel, wenn du den Fernseher kaufst, kriegst du noch das Smartphone. Oder, was ich jetzt gehört habe, wenn du diesen teuren Fernseher kaufst, kriegst du noch einen billigen dazu.
Das ist ja Quatsch.
Ja.
Aber wenn sie dann
meinst
irgendwie.
Du?
Aber es funktioniert.
Das war jetzt eine spontane Reaktion. Aber ich meine, das wäre ja viel sinnvoller, du sagst oder so: Ja, gut, du kaufst einen Fernseher, kriegst ein Fire TV dazu. Mhm. Oder du kriegst irgendwie so.
Naja, das will der Fernsehersteller ja.
Die Set-Top-Box, von der Telekom dazu.
Genau.
Weil die musst du ja normalerweise mieten oder sowas.
Aber das ist eben genau das Problem. Ne? Das ist genau das. Das will dann der Hersteller nicht. Das Problem ist, wenn du zum Beispiel alleine, wenn du nur eine Empfangsvariante bevorzugst, hast du einfach das Problem, dass die anderen natürlich dicht machen, mit denen du ansonsten irgendwelche auch Werbedeals hast. Also du willst ja mit deinem Fernseher auch meinetwegen auftauchen bei der Set-Top-Box von dem Kabelnetzbetreiber und. Also der will ja zum Beispiel auch eine CI-Plus-Karte oder so anbieten und. Also da sind natürlich viele Sachen, dass die sagen, hier, wir versuchen uns jetzt, das ist bei den Fernseherherstellern, das merkst du ja wahrscheinlich auch ganz häufig so, dass sie das so ein bisschen scheuen, so sich für eins oder das andere richtig auszusprechen, weil die einfach sagen, wenn wir das machen, dann müssen wir uns gegen andere aussprechen. Das wollen wir nicht.
Ja, genau. Also was man jetzt so als Anwender eigentlich noch machen kann, wenn dann der Fernseher irgendwann nicht mehr funktioniert, weil er irgendwie doch zu schwach ist, dann nimmt man halt die smarten Funktionen aus dem Fire TV Stick oder so. Das bleibt ja immer noch. Im Übrigen, wenn einer sagt, ich will überhaupt kein Smart, dann muss er halt den Fernseher nicht ins Internet machen.
Ja, das ist ja eben eine Diskussion. Also ich möchte einen Dampffernseher, da hat man auch schon drüber gesprochen. Und die sind meistens extrem teuer, ne, im Verhältnis zu Smart TV.
Die sind für 24/7, also das sind Überwachungsmonitore oder haben wir hier auch in der Zentrale, also im Eingangsbereich, die laufen halt die ganze Zeit. Ja. Die sind dafür ausgelegt, die kosten das 2- bis 3-fache von einem normalen, gleich großen Fernseher mit Smart-Ausstattung. Die sind halt nicht smart. Aber das kann ich einfacher haben. Ich mache einfach kein WLAN oder kein Netzwerk ran und dann ist mein Fernseher eben auch dumm, weil er selber weiß ja nichts.
Wobei ich ja immer sage, ab und zu würde ich es dann doch machen, alleine für Firmware-Updates. Also was wir erleben gerade...
Wenn du nicht im Netz bist, brauchst du kein Firmware.
Naja, wir haben es ja viel mit HDMI. Also gerade wenn du jetzt sagst, ich mag zum Beispiel sowas, ich bin ja persönlich jetzt so ein Fan von für ein Ultra-HD und allem drum und dran. Und da haben wir beide ja häufig erlebt, dass dann Sachen wie Dolby Vision, HDR und weiß ich auch nicht, was nachgeliefert wurde. Ja, das ist dann alles vorbereitet, aber im Nachhinein musst du dann doch eine Firmware abspielen. Ich möchte nicht wissen, wie viel Firmware-Updates mein Fernseher inzwischen hatte. Und das ist immer wieder für diesen Bereich. Es ist immer wieder für irgendwelche HDR. Und es wird immer korrigiert, vor allen Dingen auch so gerne mal die Helligkeitssachen. Und das ist ja was, Helligkeitswerte, das sind ja zum Beispiel Sachen, die sind nicht banal, ne, wo ich was zu dunkel sehe. Ne?
Ich habe kürzlich, letzte Woche glaube ich, zeigt mein Fernseher auf einmal, schalten Sie Ihren Fernseher jetzt, also heute,
um Himmels Willen
Abend,
nicht aus.
Heute Abend nicht aus sozusagen, sondern nur in den Standby, weil es steht ein Update an.
Ja.
Also das schien irgendwie ganz wichtig. Ich habe zwar nicht gemerkt, was sich jetzt geändert hat, aber es war dem Hersteller offensichtlich sehr wichtig, dass ich das mache.
Sicherheitslücke, wie Sie nicht erzählen wollten.
Gut, das ist klar, aber wie gesagt, also erlebst es gerade bei den, klar, ne, wenn du jetzt wirklich sehr also jetzt einen einfachen Fernseher nimmst, glaube ich, Einstiegsklasse, wirst du nicht erleben, dass sie jetzt noch großartig technisch daran rumbauen. Aber gerade in diesem High-End-Bereich sehe ich eigentlich ganz viele Updates noch.
Und wenn wir schon beim Smart TV sind, da ist ja das Ende der Veranstaltung lange nicht erreicht. Ne? Also nachdem Amazon mit dem Fire TV und seiner Sprachsteuerung da ganz gute Erfahrungen gemacht haben, wollen jetzt alle Sprachsteuerung machen. Ne?
Ja.
Und Sprachsteuerung, aber jetzt nicht nur einfach so, dass du sagst, oder so, du sagst halt, wechsel auf Kanal 1 und laut leise, sondern so richtig. Was aber noch nicht wirklich funktioniert.
Naja, also ich habe einen, der relativ neu ist und wo das eigentlich ganz vernünftig funktioniert. Meine Frage ist, wäre halt bloß, ich muss jetzt meine Fernbedienung nehmen und einen Knopf drücken und reinsprechen, ob das jetzt praktischer ist.
Das andere ist halt die Alexa-Methode, dass der immer auf ein bestimmtes Kommando wartet. Und
Samsung zum Beispiel hat ja sowas gehabt. Nee. Der hat immer zugehört und da haben die Leute durchgedreht. Ne? Also haben sie das genauso wie die Kamera. Die guckte dann immer. Ja, ne?
Aber es war eine andere Zeit. Ne?
Haben die nie, also durch die vernetzten Lautsprecher, durch die smarten
Lautsprecher. Witzigerweise unterscheiden die Leute sehr genau.
Ernsthaft?
Der Fernseher darf das nicht. Bei dem Lautsprecher, da ist denen das klar.
Dann wird es aber eine Skill im Lautsprecher. Die eigentliche Problematik, was ich dann interessant finde, ist, was du sagen kannst. Es ist ja ein riesiger Unterschied, ob du sagen kannst.
Nochmal kurz, Skill im Lautsprecher, das müsstest du mal
kurz erklären. Also wir haben einen vernetzten Lautsprecher und der vernetzte Lautsprecher sozusagen, mit dem spreche ich, aber der hat dann die Fähigkeit, über diese Skill, also über diesen Befehlssatz, den Fernseher übers Netzwerk zu steuern. Und wenn ich das so löse, das ist, stellt sich nachher natürlich die Frage, was kann ich machen? Ne? Kann ich jetzt sagen, schalte auf meinetwegen Programm 1 oder Kanal 1, Kanal 2, Kanal 3, dann muss ich wissen, okay, meinetwegen bei 5 Licht RTL oder bei 1 Licht ARD, kann er vielleicht schalte auf...
Ich will eigentlich sagen ARD oder das Erste, das Zweite, das Dritte.
Das macht aber Mia, weil ich selber so gebastelt habe und da gewöhnt man sich super schnell dran. Und die dritte Möglichkeit ist, dass ich sagen will, zeige mir Spielfilme mit was weiß ich und dann mit irgendeinem Schauspieler oder irgendein Thema. Und spätestens beim Dritten, spätestens dann ist es natürlich ein wahnsinniger Paradigmenwechsel. Diese ganze Bedienung ändert sich, weil in dem Moment habe ich zwei Sachen. Zum einen, kriege eventuell Angebote eingeblendet oder er schaltet eventuell sogar sofort um zu Angeboten, die ich sonst nie finden würde. Nicht von irgendwelchen Spartensendern, die auf Kanal 400 noch was sind.
Das ist doch die lineares Fernsehen.
Die Spartensender sind wahnsinnig begeistert von dieser Geschichte. Oder, und das ist die zweite Geschichte, plötzlich ist natürlich die Riesenfrage, wer bestimmt eigentlich welche Ergebnisse da angezeigt werden. Ist das der Fernsehhersteller? Ist das vielleicht der Betriebssystemhersteller? Ist das bei Amazon? sehr schwierig. Mhm. Und dann bist du einfach auch an dieser Stelle, wo du sagst, ja, wie übergreifend ist das? Das ist eine Sache, wo wir beide ständig diskutieren. Mhm. Oh, was kann der Fernseher jetzt? Zeigt er tatsächlich meinetwegen nur Lineares an? Zeigt er die Mediatheken an? Zeigt er alles an? Auch die Videodienste, auch konkurrierende oder bestimmte? Gibt es da eine Reihenfolge? Wer bestimmt das?
Ja, klar. Ich meine, das wird noch extrem spannend. Also ich meine, klar, ne? Also angefangen jetzt erstmal gut, die Leute gewöhnen sich mit den Dingern wie den Alexa oder dem Google Home, gewöhnen sich dran, dass halt eher in so ein Gerät da steht, das mithorcht. Obwohl es natürlich auch viele gibt, die sagen, stell mir so einen Spion nicht ins
Wohnzimmer. Klar, aber es wird immer welche geben, die machen es, und es wird immer welche, die werden es nie machen.
Also sie verkaufen sich einfach wie warme Semmeln auch. Ja, ja, ne? Von daher nimmt das schon zu. Ne? Ja. Und das heißt, ich kenne das vom Fire TV, du musst halt auf die Fernbedienung drücken und so. Und ich hoffe jetzt, dass endlich dieses Dock für das Fire Tablet kommt, das dann wirklich wie eine Alexa funktioniert, wo ich eben nicht mehr drücken muss. Mhm. Und dass man Fire TV steuert. Weil es einfach bequemer ist. Also es ist irgendwie bescheuert, auf die Fernbedienung zu drücken und dann
mit dem Mikrofon zu quatschen. Naja, das ist aber ja genau das. Damit es nicht die ganze Zeit hört, musst du einmal drücken.
Ja, ja.
Darum haben sie es ja gemacht. Also das war ja schon auf Wunsch der Anwender, die sagen, klar, ich will nicht, dass er die ganze Zeit zuhört. Verursacht auch unter Umständen Fehlbedienungen, ja, haben wir ja auch gehabt schon.
Ja, klar. Und eben ist auch hier der Google Assistant aufgegangen, ja, auf dem Tablet.
Ja, natürlich. Also
ich meine, gut, das könnte man konfigurierbar machen zum Beispiel.
Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es kommt. Und es ist über die breite Fläche bei allen Herstellern kommt. Die Frage wird immer sein, was bedeutet das? Also typisches Beispiel eben halt, dass du jetzt sagst, wenn ich was suche, man kann ja ruhig sagen, bei LG ist es ja zurzeit, so ist ja auch in dem Artikel genannt, wenn ich jetzt sage, hier RTL oder was, dann wird ja nicht nur das als Suchergebnis angezeigt, sondern der schaltet ja um. Das ist ja eine Sache.
Ja, ich finde, das müsste man einstellen können. Also gut, man muss sagen, ja, ich weiß, dass der dann immer zu der richtigen Stelle springt, also lasse ich das an oder ich will das gar nicht. Der soll mir erstmal vorschlagen und dann kann ich selber gucken.
Genau, das ist einfach diese Sache. Und wir werden natürlich sehen, dass es wieder Hersteller gibt, die kriegen das überhaupt nicht gebacken. Also es ist einfach so. Du wirst immer wieder welche haben, da möchtest du dann, weiß ich auch nicht,
lieber die Fernbedienung. Das ist ja normal, dass erstmal die Großen das machen. So. Für die Hersteller ist es aber auch ein Problem, die müssen beides können. Ne? Die müssen die Sprachsteuerung können und sie müssen eine normale Fernbedienung. Ja. Das heißt, womöglich halbwegs sogar zur gleichen Zeit.
Ja, genau, also, weil du musst dann unter Umständen wechseln oder so.
Ne? Genau. Naja, du hast auch immer, ich meine, das ist ja genau das Problem, was wir schon seit Jahren, wo wir schon seit Jahren hören, ja, wir haben da ja zum Beispiel diese Empfehlungssysteme. Hat noch keiner richtig hingekriegt, weil einfach nicht eine einzelne Person vor dem Fernseher sitzt. Und so ist es bei einer Fernbedienung auch. Ne? Es ist eine Familie und der eine mag es lieber über Sprachsteuer und der andere möchte eine Fernbedienung in der Hand nehmen.
Und die Empfehlungslisten sind für die Leute auch unterschiedlich.
Genau, und der Android-TV, genau, darauf kommst du. Und die Android-TV-Leute sagen ja ganz klar, es wird immer Kompromiss geben, weil eine reine Sprach- oder eine reine Fernbedienungssteuerung wäre so, also kompromisslos würde das andere ausschließen.
Man kann sich da Szenarien denken, der Fernseher erkennt nicht nur, was du sagst, sondern auch, wer du bist anhand der Stimme und weiß dann, ne, wenn die das sagt, dann will sie immer das gucken und wenn er das sagt, dann will er immer was anderes gucken oder so. Also je ausgefeilter, umso oder je besser die Erkennung, feiner, umso feiner natürlich auch die Steuerung. Die Frage ist dann, wie weit will ich als Anwender auch gehen? Also mir wäre das ein bisschen viel.
Aber das ist so eine Tendenz, dass sie versuchen, sei es jetzt die Fernsehersteller, sei es die Diensteanbieter, dass sie versuchen, stärker das Ganze zu personalisieren.
Ja.
Also nicht nur, um dann eben personalisierte Werbung auszuspielen, sondern auch hier personalisierte Angebote zu machen, die dann dich unter Umständen zu mehr Ausgaben verleiten und so. Klar. Das ist aber etwas, wo die Leute schon noch nicht drauf vorbereitet sind. Weil, also dass jetzt der Fernseher mich kennt, das ist jetzt, also dass mein Smartphone mich kennt, daran habe ich mich gewöhnt. Ja. Aber dass der Fernseher mich kennt,
ist, nee, das ist für viele unangenehm. Das ist tatsächlich, ist das, also witzigerweise, was heißt witzigerweise, aber es ist halt tatsächlich für viele so eine ganz andere Schwelle. Sieht man ja schon daran, dass jetzt dieser L-Banner, also dieser typische große Banner jetzt in Hannover, der tatsächlich auch sofort ein Geschäft in Hannover vorschlägt. Ja. Und du also sofort weißt, okay, der weiß, wo ich bin. Ne? Witzigerweise ist das jeden Tag beim Smartphone so und man hat das aber irgendwie nicht so.
Findet das normal, genau. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir ja schon sehr lange Fernseher haben. Mhm. Und da eine andere Erwartungshaltung haben. Während beim Smartphone, da weiß ich, ne, wenn ich das anhabe, ja, natürlich weiß Google, wo ich bin, wer ich bin, was ich normalerweise um diese Zeit mache und so weiter. Das erwarte ich von dem Fernseher nicht. Und wenn der auf einmal auch weiß, hallo, schön, dass du zu Hause bist ja heute ein bisschen später, da würde ich aber hinten rüberschlagen. Ja. Obwohl es natürlich die Bedienung erleichtern würde. Ne? Aber ich bin nicht sicher.
Aber dann kommen wir zu dieser Akzeptanzlücke. Genau. Ne? Dann kommen wir zu dieser Akzeptanzlücke, wo die Leute dann irgendwann das abschalten, weil sie es unangenehm finden, weil sie sich überwacht fühlen.
Ja, wobei ich habe immer oft eher das Problem bei den Diensten, die mich kennen, dass die mit den Empfehlungen so abgrundtief schlecht sind.
Ja, aber das gilt zum Beispiel, ne, was haben wir alle am Anfang gesagt? Netflix, die haben ja richtig tolle Empfehlungen, seitdem sie mehr und mehr produzieren. Witzigerweise scheine ich ein großer Adam Sandler-Fan geworden zu sein.
Bist du nicht?
Nee, bin ich immer noch nicht, aber witzigerweise wird es mir trotzdem, ey, das ist eben genau die Sache.
Wahrscheinlich guckt das deine Frau immer
heimlich. Bestimmt heimlich.
Ja, deswegen. Ja,
genau. Nee, aber das ist genau das, ne? Also sie von dieser reinen Lehre der Empfehlungen, wir sind wir versuchen das nur rauszufinden, gehen sie natürlich schnell weg, wenn sie merken, naja, jetzt haben wir so viel produziert, vielleicht sollte das auch mal jemand angucken, dann schieben wir ihm das nochmal mit unter. Ne? Also das ist so...
Ich meine, das ist ähnlich wie bei den Musikempfehlungsdiensten. Ne? Die in den Diensten, wie, was weiß ich, Apple Music oder Google Music oder Spotify integriert sind, finde ich grauenhaft schlecht, während Last.fm für mich immer noch perfekt funktioniert, als unabhängiger Dienst, der alles erstmal auswertet. Das ist natürlich die Frage, sind wir wieder auch bei den Metadaten. Wer bestimmt drüber, was wie wo eingesetzt wird, beziehungsweise was wie wo beschrieben wird.
Und wie leicht lässt er sich irritieren? Also manchmal reicht ja tatsächlich bei Netflix eine Sache oder zwei Sachen anzuklicken und schon drehen sich die ganzen Ergebnisse um.
Muss ich irgendwie Anekdote am Rande erzählen? Das ist das Schlimmste, was mir passiert ist, wir haben jetzt ein paar Mal an Leute, die Kinder gekriegt haben, zum Geburt des Kindes, die DVD-Babys verschenkt. Oh. Die habe ich immer über meinen Amazon-Account bestellt. Ich werde die ganze Pampers-Werbung und sowas, ich werde sie einfach nicht mehr los.
Natürlich.
Und das ist, da läuft der Algorithmus amok. Und das, ich verstehe nicht, dass man das nicht in den Griff kriegt. Das ist mir und das wird natürlich, wenn du dann im Wohnzimmer sitzt und der Fernseher so eine Scheiße baut, ne, dann wird es echt mistig, dann wird es echt unangenehm.
Das stört dich auch mehr als am Smartphone?
Ja. Also,
oder am Rechner?
Wenn auf Amazon dann irgendwie so Pampers-Werbung auf. Das amüsiert mich dann eher. Ja. Aber im Fernseher, wenn ich da gerade irgendwie relaxed auf dem Sofa sitze.
Und dann kommt Pampers-Werbung?
Ja, kommt Pampers-Werbung. Was soll der Scheiß jetzt? Aber gut, also das mit der Personalisierung und so, das wird noch ein spannendes Thema. Wobei, da hatten wir auch schon wegen Metadaten und wer entscheidet so ein bisschen über angedeutet, dass es da ja auch eine ziemlich starke Zersplitterung des Marktes gibt. Es gibt die Gerätehersteller, es gibt die Streaming-Anbieter, es gibt die Broadcaster.
Es gibt dann noch viel mehr Dienstleister wie
die Telekom und so.
Ja.
Und dann guckst du die Streaming-Anbieter an und dann denkst du, um Gottes Willen, wenn jetzt noch mehr kommen und so und du gehst bei jedem irgendwie nicht weißt oder so, was du kriegst oder so, das ist nur eine Katastrophe.
Ja. Also die Disney-Ankündigung ist schon der absolute Hammer. Also wenn du das, vor allen Dingen, es scheint ja jetzt schon Auswirkungen zu haben. Also es sind ja schon Star Wars, glaube ich, waren es relevante Inhalte aus Netflix verschwunden und also man merkt halt auch, da wird schon jetzt im Hintergrund gedreht, wie die das machen wollen. Und ich finde es jetzt schon anstrengend. Also gar nicht mal jetzt am täglichen, aber es ist so, also man siehst es halt auch, dieser Versuch dieser einzelnen Dienste, sich da irgendwie nach vorne zu schieben, ist, finde ich, auch so anstrengend geworden. Also dann kommt irgendeine Serie in den USA, die super läuft, hier jetzt hatten wir Handmaid's Tale zum Beispiel letztens, die ist dann offensichtlich noch nicht vermarktet gewesen im Vorhinein, weil das bei Hulu lief in den USA und schon hat sich die Telekom das gesichert. Dann hatte plötzlich die Telekom irgendwie wohl offensichtlich exklusiv das in Deutschland, wo ich definitiv jetzt kein Kunde bin. Also dann könnte ich jetzt neben Netflix, Amazon und was weiß ich, manche haben vielleicht noch Sky oder wer auch immer und dann noch einen und noch einen, um wirklich alles sehen zu können, weil mich das interessiert, das halte
ich. Das war für mich das erste Mal, dass ich bei der Telekom in ISDN an Dings geguckt habe, als die gesagt haben, wir haben Handmaid's Tale.
Hat ja schon geklappt.
Exklusiv. Ne? Ja, ich war sowieso bei der ABTV, aber da habe ich zum ersten Mal diese Funktion genutzt, weil vorher dachte ich, gar nicht wahrgenommen. Ne?
Aber also wie gesagt, ich finde es persönlich sehr problematisch, weil als Kunde merke ich jetzt ja auch, es sind viele Sachen dabei, die mich interessieren, aber es schwankt halt auch. Ne? Manchmal ist es dann so, dass du denkst, brauche ich den eigentlich noch, den Dienst? Ist das so toll? Und ist es ja nicht nur, dass diese Dienste jetzt so sich zersplittern, das geht ja auch noch sozusagen darunter, dass es jetzt auch nicht nur das eine Netflix-Abo gibt, sondern es gibt ja noch das Netflix-Abo, wenn ich das dann noch mit 4K und demnächst noch, muss ich wahrscheinlich noch ein neues abschließen, wenn ich es mit 4K und Atmos habe. haben möchte, also mit 3D-Sound haben will. Also wenn die das weiter erhöhen und hier und ich habe mein...
Gut, aber das sind ja Geschäftsmodelle, die dann zahlst du halt für Atmos nochmal irgendwie 2 Euro mehr. Ja. Und, ne? Also
aber das ist halt dann, für mich ist dann irgendwann eine Grenze vielleicht erreicht und ich persönlich sehe da halt auch diese Möglichkeit, dass das kippt, geht dann schneller. Also zum Beispiel Apple TV hatte ich jahrelang nicht auf dem Schirm. Für mich war das keine Sache, die mich interessiert hatte, iTunes und so. Aber mit dem Apple TV 4K kam 4K, Dolby Vision und jetzt Dolby Atmos hinterher. Mein Gott, wenn die ein gutes Angebot haben, ja, warum nicht? Ne?
Da interessiert es dich und bei Netflix interessiert es dich
nicht. Nee, aber es würde mich eventuell dazu bringen, Netflix dann zu kündigen irgendwann. Weil die auch ja immer teurer
werden. Das ist ja nur die technische Seite, ne? Dass du bestimmte Features von hast. Aber ich meine, das ist ja auch ein inhaltliches Problem. Ne? Ja. Also wenn jetzt Disney startet, gut, die alten Star Wars Sachen haben sie an Netflix lizenziert, können sie nicht auf ihrem Dienst bringen. Aber die neuen kriegst du dann nur noch bei Disney und nicht bei Netflix.
Ach, Marvel alleine, das ist ja totales Chaos. Wenn die jetzt noch 20th Century Fox haben, dann haben sie von dem das und dann haben sie das Universum. Und
oder ich stelle mir vor, irgendwie gut, die ganzen Star Trek-Sachen laufen jetzt auf Netflix und jetzt kommt CBS auf die Idee, wir machen einen eigenen Dienst und Netflix kriegt das nicht mehr. Denke ich, sind die noch ganz dicht. Also da verstehe ich allerdings, und ich meine, diese ganze Lizenzproblematik ist ja sowieso absurd. Ne? Netflix darf in Deutschland House of Cards nicht senden, die neuen Serien. Staffeln, weil sie die an Sky lizenziert haben. Genau. Als normaler Mensch denkst du, wo bin ich hier? Und ich verstehe nicht, warum die Filmindustrie immer wieder genau dieselben Scheiße baut wie die Musikindustrie zuerst. Und die hat es eigentlich gelernt. Ich meine, bei Musik, ich habe halt verschiedene Anbieter, aber die haben alle den gesamten Katalog, weil nicht jedes Label auf die
haben
Idee
kommt. Haben sie den gesamten Katalog?
Eigentlich schon, ja. Also es gibt einzelne Labels, die zusätzlichen Dinge Angebot haben. Gerade Deutsche Grammophon zum Beispiel hat ihren eigenen Online-Dienst, aber die streamen nicht, sondern zum Download. Da bieten die aber besondere Sachen an.
Ja.
Ne? Noch zusätzliche Features. Aber du hast doch bei Spotify oder bei Google Music oder bei Apple Music im Prinzip denselben Katalog.
Ja, aber ich glaube, Film ist einfach auch sowas oder Serien sind auch sowas anderes. Also wie viele Leute kennen... Ich kann mir ständig Musik von bestimmten Künstlern anhören, aber ich gucke mir jetzt nicht ständig immer wieder den gleichen Film an. Es gibt Filme, die ich mehrfach gesehen habe, aber es gibt Sachen, die möchte ich auch dann tatsächlich nur einmal sehen oder ich habe tatsächlich Serien, die habe ich dann, wenn ich's, ich meine, ich habe das selber, ich habe mir ja teilweise Blu-rays gekauft von Serien, die ich dann nie angeguckt habe, weil ich gedacht habe, die war so toll, die guckst du dir nochmal von vorne an und das habe ich dann doch nicht gemacht.
Klar, aber trotzdem wäre es doch, also zumindest aus Anwendersicht sinnvoll, du hast unter Umständen mehrere Streaming-Anbieter, aber die haben halt den ganzen Katalog der Studios. Das finde
ich auch. Also wichtig wäre klar, schon.
Das wäre schön, aber ich glaube, das Lizenz- oder das Einnahmemodell von Hollywood geht eben nicht auf diesen Longtail, diese Sache, wenn, mein Gott, dann machen wir es halt, wenn wir jetzt nicht verdienen, dann machen wir es halt in dann und dann und dann und dann, sondern die sehen immer jetzt das Geschäft und das Geschäft ist Kino, das Geschäft ist Discs, das Geschäft ist VOD aus. Also dann haben sie noch irgendwie eins und ich glaube, das dauert Jahre, bevor die in diesen Modus kommen, dass es denen scheißegal ist, wer es nicht kriegen kann. Aber ich glaube, dieses knallharte, sehr schnell, sehr viel Geld machen, das ist, glaube ich, bei denen wirklich das oberste Mantra.
Würde ja nichts dagegen sprechen, zu sagen, wir machen die ersten 2 Wochen, läuft es nur bei Netflix und danach läuft es halt überall. Also,
ja, ich glaube...
Dass man da noch so einen Bonus sich schafft, aber... Pff. Ansonsten müsste Hollywood eigentlich davon profitieren, wenn es möglichst viele zeigen.
Kommt darauf an, wie was der Einzelne bereit ist zu zahlen für die Exklusivität. Ja, ne? Das ist eben die Sache. Und wie viel machst du noch, wenn es nachher so und so viel lange raus ist? Mhm. Also ich meine, das ist einfach die, was ich halt so krass finde, ist, wir haben jetzt seit Jahren auch Maxdome, wir haben seit Jahren Raikuten. Ja, und es redet ja auch keiner drüber jetzt hier. Also es ist jetzt niemand nichts, wo wir drei jetzt gesagt hätten, oh Mensch, das ist jetzt irgendwie ein Dienst, der mir sofort einfällt. Ich muss mir auch überlegen, warum nicht die? Ja, und das ist halt immer was. Das ist mal die Kombination Angebot und Preis. Und das ist, ich glaube, das ist wirklich, du weißt das ja selber. Ich meine, du schreibst ja viel auch, er macht ja auch viel im Newsroom über Netflix und dieses ganze Modell ist bei denen ja auch sehr aggressiv. Also erstmal dieses in die Breite gehen und dann vielleicht irgendwann damit mal Geld verdienen. Und das ist halt dieses Lizenzmodell ist da schon sehr, sehr nach, sehr von Internet. Gesellschaften kopiert. Das ist ja kein typischer Online-Videodienst, wie du da das gedacht hättest, dass der sich langsam aufbaut, sondern du bist auf einer CES-Veranstaltung, wie damals über diese Pressesache und der sagt, jetzt sind wir in 130 Ländern oder was, es war mehr. Wo ich da auch saß und dachte, was? An einem Tag?
Ja, ja. Das löst nicht nur bei einigen YouTube-Zuschauern, sondern auch bei mir immer eigentlich ganz viele Fragezeichen aus. Es gibt noch viel mehr Fragen. Meola hat im Heiße Forum irgendwie noch ganz viele zusätzliche Fragen gestellt oder Themen angesprochen, die wir so gar nicht ansprechen können. Aber
da machen wir auch eine Serie draus.
Da machen wir eine Serie, klar, natürlich. Also weil Die Frage ist jetzt tatsächlich, ja, wo ist jetzt die Zukunft des Fernsehens? Ja. Weil du weißt nicht, was mit den Geräten ist, du weißt nicht, was mit der Bedienung passiert. Dann guckst du skeptisch drauf oder so, ah, die User-Überwachung mit dem Fernseher, die wird ja dramatisch. Einer hat irgendwie, hatte ich noch gar nicht mehr auf dem Kopf, Ultraschall-Beacons angesprochen, ne, dass der Fernseher ein Ultraschall-Signal aussendet in der Werbung und dann dein Smartphone plötzlich irgendwelche Sachen macht. Und dann die ganze Zersplitterung des Marktes oder so. Das heißt, als normaler User weißt du doch eigentlich gar nicht mehr, was du tun sollst.
Ich glaube, da werden auch welche über Kopf gehen. Also wir dürfen nie vergessen, dass es nicht das erste Mal wäre. Ne? Wir haben diese ganzen, gerade bei diesen Videodiensten hatten wir in der Vergangenheit welche, die schon über Kopf gegangen sind. Wir hatten Into Movies, wo Hollywood dran beteiligt war, die auch groß erzählt haben, jetzt bieten wir das alles an und das hat nicht geklappt und dann haben die dicht gemacht. Und ich glaube, dass da auch einige kleinere werden Schwierigkeiten kriegen. Das ist auch wieder ein Thema wahrscheinlich, was Ulrike dann mehr beschäftigen wird als mich. Aber die werden auch einfach das Problem kriegen, dass du musst ja jeden Dienst auch auf jeden dieser blöden Fernseher kriegen. Und wenn jetzt irgendeiner von den Fernsehherstellern auf die Idee kommt, das Betriebssystem zu ändern oder die Plattform zu stark zu ändern, dann erlebe ich das, dass wir sind jetzt in einem Bereich, dass Geräte rauskommen, das hatten wir letztens erst, da kam ein Ultra-HD Blu-ray Player raus und da stand Netflix drauf, der hatte eine Netflix-Taste auf der Fernbedienung und die war nicht aktiviert. Das hieß dann, das liefern wir im Laufe des Herbstes nach. Und das wird einfach ein Riesenproblem, was wir immer mehr feststellen werden. Es werden einfach einige wirklich auf der Strecke bleiben, meiner Meinung nach. Es werden auch welche sein, die nie wieder kommen. Also die werden großen Versprechungen daran starten und das wird nie funktionieren.
Das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn sich das so ein bisschen bereinigt oder so.
Ich denke, es wird sich bereinigen, ja.
Also ich denke auch bei den Betriebssystemen für die Fernseher, das wird... es gibt ja inzwischen nur noch wenige. Also Samsung und LG und Panasonic haben ihre eigenen und alle anderen machen im Prinzip Google. Es gibt noch so ein paar Absplitterungen. Hisense hat da auch mal was Eigenes vorgestellt. Ja. So, ich glaube nicht, dass sich das durchsetzt, weil der Support dafür, also eben alle Apps da drauf zu bringen und alle Änderungen zu, das ist viel zu groß. Da sind natürlich Hersteller, die zum Beispiel Android TV nutzen, total im Vorteil. Ne? Die müssen das nur einmal machen, also für diese Plattform. So ein Samsung oder LG, die können sich das noch leisten mit ihrem eigenen Betriebssystem, aber dann wird es ganz schön eng.
Genau. Also wir hatten ein schönes Beispiel vor ein paar Jahren, da war es, ich muss jetzt lügen, ich glaube es war Löwe, die hatten dann mal irgendwann gesagt, die hatten dann irgendwie keine Netflix-App oder jedenfalls irgendeine App nicht und den war auch die Frage, wieso denn nicht? Ja, die haben dann angerufen und dann haben im Gegenzug hat dann der Dienst gefragt, ja, wie viele verkaufen sie denn an den Geräten? Naja, und dann bist du halt ein Anbieter, der im Vergleich zwar hochwertiger, aber eben wenige Geräte verkauft, ja, haben die da schon kein Interesse mehr dran. Wenn die jetzt irgendwie mit bei Hisense sind und weiß ich auch nicht was und da, dann ist das natürlich für die dadurch, dass jetzt sozusagen sie nicht mehr alleine hingehen, sondern ihre Muttergesellschaft oder ihre was, wie man es immer nennen will, mithaben, ist natürlich eine ganz andere Marktmacht. Ne?
Naja gut, oder die Kleinen gehen eben alle auf Android TV.
Aber das ist ja
und
dann
haben
auch
das Problem dann
genau.
Nicht, ne? Sind dann unter dem
also
Dach
diese Konzentration wird kommen, aber ich glaube, es wird auch einige geben, die einfach gnadenlos untergehen.
Und mit dieser Personalisierung, das wird sich, weiß ich nicht, also zunächst mal glaube ich, wird sich das sehr aufsplittern. Da wird es Fraktionen geben, die sagen, ja klar, ich will es vor allen Dingen bequem, mir ist das ganz egal, mein Smartphone weiß sowieso, was ich mache, dann halt auch mein Fernseher. Die das Fernsehen also mehr so als großes Display sehen. Und dann eben die Fraktion, die sagt, mein Fernseher, nee, Moment mal, der ist in meinem Wohnzimmer, das will ich alles gar nicht. Das Smartphone kann ich ja noch rauslegen, der Fernseher steht da immer. Und die müssen dann vielleicht die Möglichkeit kriegen, das einzuschränken. Mhm. Also die TV-Hersteller müssen sich diesem Problem auch stellen. Ja. Das tun sie ja auch. Wie gesagt, da waren zunächst, die hatten ja einige eine Kamera oben drin und dann konnte man die erst wegklappen, dann konnte man sie zuschieben, inzwischen gibt es sie gar nicht mehr und so und dann hörte das immer mit und dann war das auch vorbei und so. Also die reagieren da drauf, klar.
Also ich hätte schon ganz gern so eine einfache Bedienung durch.
Aber trotzdem möchtest du nicht, dass dein Fernseher die ganze Zeit zuhört und dir Pampers-Werbung einspielt.
Nein,
nicht,
dass er mir keine Pampers-Werbung
einspielt. Das sind zwei verschiedene Sachen.
Ja, aber die Richtung ist doch die gleiche. Ich will eine Personalisierung.
Ich will eine bessere Algorithmen, will ich.
Ja, aber die kriegst du eigentlich nur, indem du mehr stärker personalisierst.
Natürlich. Ja, klar, natürlich. Habe ich auch nichts dagegen.
Ja, dagegen hast du nichts, aber die personalisierte Werbung nicht.
Ich habe auch nichts gegen personalisierte Werbung, wenn sie denn funktionieren würde. Ich behaupte immer, die funktioniert in Wirklichkeit gar nicht.
Also was Amazon macht zumindest nicht.
Das hat Dorothee Wiegand vor etlicher Zeit im Editorial mal geschrieben. Ich habe das gekauft, ihr müsst dafür nicht mehr reden.
Genau. Ich habe es gekauft. Schon.
Aber ich meine, das Ganze läuft ja nicht. Ich meine, das nützt mir ja auch nichts, wenn jetzt mein Fernseher plötzlich mit mir reden kann, beziehungsweise ich mit ihm und steuern kann. Und dann brauche ich irgendwie für meinen Sohn eine andere Steuerung wieder. Oder
genau.
Wieder. Das ist dann der nächste Schritt dann nämlich, weil im Prinzip da fängt für mich dann das Smart Home eigentlich an, wo ich sage, ich habe jetzt nicht eine Steuerung für den Fernseher, eine Steuerung für ein Musikgerät und eine Steuerung fürs Licht, sondern ich sage einfach, irgendwie in den Raum rein, mach das Licht an und spiel mir die Playlist.
Aber das ist interessant, weil das, was Ulrike gesagt hat, das zeigt das ja auch nochmal. Auf dem vorletzten MWC hat Sony ja einen riesengroßen eigenen Prototyp von einem eigenen Assistenten gezeigt. Und jetzt machen sie doch was, Google Assistant. Und das ist einfach die Sache. Das zeigt auch, dass die sagen, wir technisch könnten wir das vielleicht. Aber ist das sinnvoll? Und die nächste Sache ist, deswegen finde ich es ja auch interessant, du hast ThinQ von LG, aber trotzdem kriegst du sofort, ach so ja, und ab Herbst gibt es ein Update, dann geht auch Google Assistant und wir machen Alexa-Skill. So.
Wenn die
clever sind, weil wenn du das nicht machst, also und jeder fragt sich noch, wie geht's denn jetzt weiter mit Samsung und seinem, Gott, wie heißt Bixby. Bixby. Ja, und also dieses, wenn du wirklich auf eine Sache setzen möchtest, wird es echt schwierig. Ne? Wenn du deine eigene proprietäre Lösung durchdrücken möchtest, ist das echt ein Problem heutzutage.
Ja. Und das ist auch
das können ja aber doch sowieso nur die Großen.
Ja. Ich meine, du hast jetzt schon
und selbst bei
zwei oder drei Assistenten, mit denen du unter Umständen arbeiten musst oder so. Hauptsache, die sprechen irgendwann mal miteinander. Sodass du dann wirklich nur noch mit einem sprechen.
Alexa sagt Cortana.
Manchmal.
Sie soll den Google Assistant
soll heute gehen, habe ich gelesen.
Naja, sie probieren sie in den USA aus, dass sie Cortana Alexa ansprechen.
Ja. Also, okay.
Mal schauen, was da kommt. Ich meine, wenn sie irgendwann alle die wichtigsten Assistenten einbauen und du mit dem sprechen kannst, mit dem du willst, dann ist es mir auch egal. Ich meine, das macht Sonos ja. Sonos hat einen Alexa jetzt drin und bauen jetzt ab Herbst den Assistant mit.
Also das ist in den Fernsehern
auch. Genau, und das ist die Aussage aller Fernsehersteller, die ich auch auf dieser Konferenz mitgenommen habe, dass alle gesagt haben, wenn es irgendwie geht, dann öffnen wir uns in alle Richtungen. Wir überlassen dem Kunden das. Die werden das natürlich ja auf der anderen Seite meiner Meinung nach schon sehr genau analysieren, wer es benutzt wird.
Natürlich, aber das ist ja auch ein Anreiz dann oder ein Ansporn für die Hersteller, ihre Sache besonders gut zu machen.
Ja.
Also für die Kunden wäre das dann letztendlich gut.
Das denke ich auch.
Manchmal denke ich mir, ach, die 60er Jahre waren schön.
Ist das so?
Hinhauen und freie Programme und gut ist. Nein, natürlich nicht. Dubai, da eine Empfehlung, Filmempfehlung, Coolen Kampf Schuhe, wenn ihr das nicht gesehen habt. Der war echt klasse. Der geht um die gesellschaftlichen Hintergründe der großen Samstagabendshows in den 60er Jahren. Der ist so gut. Wenn ihr den noch in der Mediathek sehen könnt, guckt ihn euch auf jeden Fall an. Danach sehnt man sich tatsächlich nicht mehr nach den 60er Jahren und dem Fernsehen, aber hat verstanden, was dahinter steckt.
Ja, klar.
Aber wie das Fernsehen in der Zukunft aussieht, es gibt ein paar Hinweise, die ihr uns dankenswerterweise sehr gut erklärt habt. Aber wie es wirklich aussehen wird, wird die Zukunft zeigen.
Muss man leider so sagen.
Genau. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten Woche, bis zur nächsten heiße Show.
Tschüss. Ciao.